Eines der Zeichen Jesu fehlt noch. Ich habe eins übersprungen, wegen Ostern, damit es zu Ostern besser passt. Und ich lese uns einen Bericht aus Johannes 9. Im Vorübergehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Denn wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Und dann befahl er, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Es ist eine seltsam anmutende Frage, die Jünger da stellen. Vers 2, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Die frommen Juden in der damaligen Zeit hatten so eine ganz bestimmte Prägung. Am Schicksal des Menschen, sagten sie oder glaubten sie, ist seine Frömmigkeit abzulesen oder eben auch seine Sünde. Am Frommen hat Gott Wohlgefallen, darum geht es ihm gut. Aber Unglück, Not und Krankheit sind ein Zeichen, dass der Zorn Gottes auf diesem Menschen liegt und dass deshalb eine Strafe da ist. Das war so das damalige Denken. Für uns heute sehr, sehr seltsam. Aber das saß damals so tief in den Herzen der Menschen, dass sie bei dem Anblick eines Leidenden, zum Beispiel dieses Blinden, eher ausgerufen haben, gepriesen ist der Richter der Wahrheit. Und man ging an den Menschen vorbei. Ein bisschen stolz, ein bisschen selbstgerecht. Ich bin ein guter Mensch, mir geht's gut. Gott sieht mich, ich bin fromm. Aber dieser Bericht von dem fünften Zeichen will uns eigentlich was ganz anderes sagen. Gar nicht so sehr diese Frage klären, wer hat da Schuld oder nicht, sondern es geht darum, dass wir Licht ins Leben bringen oder dass Jesus Licht ins Leben bringen will. Schauen wir uns diese Begegnung mal ein bisschen genauer an. Es ist Sabbat, so steht es ein paar Verse weiter. Ringsum ist Ruhe in Jerusalem, nur Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Und dann heißt es im Vorübergehen, bemerkt Jesus diesen blinden Mann. Und er sieht ihn, so heißt es wörtlich. Und nun sehen das auch seine Jünger, dass Jesus aufmerksam ist auf diesen Mann, dass er eben nicht einfach weitergeht wie jeder andere, sondern diesen Mann anschaut. Und deshalb stellen sie auch diese Frage, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Vielleicht ist es ja nur Neugierde. Vielleicht haben sie auch Lust an theologischen Fragen. Vielleicht vermuten sie auch eine Ungerechtigkeit, denn es ist ja schon eine sehr seltsame Logik. Für seine eigenen Sünden kann der Mann nicht bestraft werden, weil er ja von Geburt an blind ist. Aber wie ist das mit den Eltern? Im 5. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 16 steht, die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Das heißt, nach dem alten Gesetz können auch die Eltern nicht schuld sein an der Blindheit dieses Mannes. Also, was ist jetzt mit dem? Wir merken, hier hebelt sich diese Logik, diese Tradition des frommen Volkes damals ziemlich sehr schnell aus. Aber es gibt, und ich denke auch heute noch, so eine Art nach Gründen zu fragen, die interessiert ist, aber eigentlich nicht wirklich hinschaut. Ein Fragen, das nicht wirklich sehen möchte, was eigentlich los ist. Und solches Fragen macht einen selbst blind. Man sieht nicht, was eigentlich ist. Man sieht die Blindheit, aber nicht den blinden Menschen. Man sieht die Krankheit, aber nicht den kranken Menschen dahinter. Vor lauter Gründen, und dann kann man theologisch diskutieren, so lustig man eigentlich ist, sieht man nicht die eigentliche Not und schon gar nicht das, was Gott tun möchte, durch Jesus und auch durch uns. Und so ist die Antwort Jesu gar nicht so sehr überraschend. Er sagt mit anderen Worten, ihr stellt eigentlich eine ganz falsche Frage. Und so gern wir als aufgeklärte Menschen vielleicht Ursachenforschung betreiben wollen, es geht hier nicht um eine Ursache. Es geht hier nicht, wer Schuld hat, der Mann nicht, die Eltern nicht. Es geht eigentlich darum, was will Gott? Und Jesus sagt letztendlich, an diesem Blindgeborenen soll die wunderbare Allmacht der Werke Gottes offenbar werden. Das ist der Sinn oder der Grund oder die Absicht mit diesem Menschen, der seit Geburt an blind ist. Und das war damals durchaus eine sehr dramatische Situation für so einen Menschen. Er war auf Almosen angewiesen sein ganzes Leben lang. Und wenn die Leute vorbeigingen, dann hatte er nichts. Er konnte nicht arbeiten. Er konnte nicht in die Gemeinde gehen, weil er ja Sünde auf sich geladen hatte wegen seiner Krankheit oder als Ursache seiner Krankheit. Und er konnte im Grunde genommen nur allein am Straßenrand sitzen und dort warten, bis man ihm hilft. Also, Jesus sagt, die Allmacht Gottes soll an diesem Menschen sichtbar werden. Und Gott hat so einige interessante Werke, die wir nachlesen können. Gerade im Alten Testament finden wir so einige Dinge. Ich habe mal ein bisschen was aufgelistet. Denken wir an Kain, den Brudermörder, der seinen Bruder erschlagen hat, weil dessen Opfer angenommen wurde und den Opfer von Kain nicht. Was macht Gott mit Kain? Er gibt ihm ein Zeichen, dass er nicht selber erschlagen wird. Würden wir so handeln heute? Oder denken wir an den Erbschleicher und Segensdieb Jakob, der seinen Bruder Esau betrogen hat, um sein Erstgeburtsrecht, um sein Erbe, um seinen Segen. Und genau diesen Jakob setzt Gott aber ein als Erben der Verheißung. Oder wenn wir ins Leben von Abraham hineinschauen, Abraham mit seinen Frauen ist auch eine endlose Geschichte, ne? Und eine davon, Hagar, verstößt er und Gott nimmt aber die Not der Hagar wahr und kümmert sich um ihn, um sie und um ihren Sohn, aus dem später dann ja das arabische Volk entsteht. Mit all den Konsequenzen, die wir da heute auch manchmal wahrnehmen. Oder schauen wir dann weiter in das Leben von Abraham, als er seinen Sohn Isaak opfern soll. Erst sagt Gott, er soll seinen Sohn opfern und als Isaak dann schon am Altar liegt und Abraham schon das Messer zückt, greift Gott ein und sagt, ich habe ein anderes Opfer. Und hinter ihm ist ein Schafbock, der sich im Gebüsch verfangen hat. Oder schauen wir Elia an, den lebensmüden Propheten, der einen starken Kampf gegen die Baalspriester gekämpft hat, der erlebt hat, wie Gott eingreift mit Feuer und dann sich unter den Busch legt, unter den Ginsterbusch, lebensmüde, ausgebrannt, Burnout würde man heute sagen. Und er bäppelt ihn auf und sendet ihn zum Horeb und begegnet ihm dort. Ganz persönlich. Bei all diesen Berichten, und da gibt es sicherlich noch viel mehr in der Bibel zu sehen, sehen wir, dass Gottes Tun in erster Linie darauf abzielt, Leben zu spenden, schöpferisch, Leben zu spenden, aber meist auch sehr überraschend und sehr unkonventionell und nicht immer im Mainstream der Gesellschaft und der Menschen, die an ihn glauben. Und deshalb fällt auch nicht von ungefähr bei der Heilung dieses Blindgeborenen das Wort Jesu: Ich bin das Licht der Welt. Der Mann, der, wir wissen nicht, wie alt er ist, aber seit Geburt an kein Licht gesehen hat, bei dem es von Anfang an finster war vor den Augen, auf einmal begegnet ihm Jesus, der sagt: Hey, ich bin das Licht der Welt. Das Wirken Gottes bringt eben immer auch Licht in dunkles Leben. Nicht nur bei der Schöpfung der Welt, wenn wir uns daran erinnern, ganz am Anfang der Bibel steht: Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht, sondern auch im Leben eines jeden Menschen, der sich ihm zugewandt hat. Gut, viele empfinden diese Finsternis vielleicht gar nicht heutzutage, wenn sie ohne Gott leben. Und trotzdem, wenn Gott in ihr Leben kommt, merken sie, da war es tatsächlich finster. Und jetzt ist es Licht. Es gibt immer noch finstere Stellen im Leben, auch eines Christen, auch wenn er 50 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Auch da will Gott immer wieder neu Licht machen. Ja? Und das zeigen auch die letzten Verse dieses Kapitels. Denn der Blindgeborene, der wieder sehend wird und sehen kann, rennt als erstes in den Tempel. Und dort trifft er auf die frommen Pharisäer. Und Jesus heilt am Sabbat, was sowieso ein No-Go war aus der Sicht der Pharisäer. Und dann stellen sie Jesus zur Rede und fragen ihn, Vers 40 und 41, sind wir etwa auch blind? Fragen sie ihn. Jesus gab ihnen zur Antwort: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen, darum bleibt eure Schuld bestehen. Ein bisschen kryptisch, was Jesus hier sagt, aber wenn man es versucht zu verdeutschen: Ihr seid blind, auch wenn ihr sehen könnt, weil ihr das Eigentliche nicht seht, sondern nur euch selbst und eure Frömmigkeit und eure Selbstgerechtigkeit, die seht ihr und eure fromme Leistung. Aber das Eigentliche, was Gott euch geben will, seht ihr nicht und deshalb seid ihr blind. Zurück zu der Heilung, ganz bodenständig geschieht diese Heilung bei den Blinden. Jesus beugt sich auf die Erde, spuckt auf den Boden, macht aus der Spucke und dem Staub und der Erde einen Brei und schmiert dem Blinden den Brei auf die Augen. Ja, würden wir wahrscheinlich nicht so wollen, aber okay, Jesus macht es so. Und fordert ihn auf, zum nächsten Teich zu gehen, zum Teich Siloa, und diesen Dreck abzuwaschen. Und wenn er den Dreck abwäscht, wird er merken, er kann sehen. Bei anderen Blinden macht Jesus das anders, bei dem Blinden macht das halt so. Warum auch immer, er will den Blinden mit einbeziehen in sein Tun, denn den Dreck abwaschen, das kann der Blinde selber und muss er auch selber. Und deshalb heißt es in Vers 7, der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Gott beteiligt uns an seinen Möglichkeiten. Das haben wir am Ostersonntag auch schon gesehen bei der Auferweckung des Lazarus, dass Gott nur das macht, was nur er tun kann. Auch hier sehen wir das bei dem Bericht, die Heilung macht Gott, alles andere dürfen die Menschen selber tun. Natürlich kann der Blinde nichts dazu tun, dass er sehend wird. Das ist das eigentliche Wunder. Aber ich denke, dass Jesus ihn dahin schickt, ist auch eine Art Bekenntnis, das er von diesem Mann fordert. Ja? Wenn du glaubst, sagt er indirekt, dann geh halt hin und du wirst sehen, dass es wahr ist. Also Gott handelt an uns nicht immer ohne unser Zutun, sondern meistens möchte er gerne, dass wir auch aktiv da eben drinnen eine Rolle spielen. Der Blinde wird auch deshalb nicht einfach ein Demonstrationsobjekt, ein Statist, an dem Jesus irgendwas statuiert, ein Exempel, weil er gerade zur Verfügung steht, sondern der Blinde wird in seinem Rahmen selber aktiv. Und so beteiligt Jesus indirekt auch uns, seine Nachfolger, genau an dieser Hilfeleistung. In Vers 4 können wir lesen, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Wir, sagt Jesus. Wen meint er mit wir? Es ist ja nicht der Pluralis Majestatis, sondern mit wir, sagt Jesus, hey, ihr, meine Jünger und ich, wir gemeinsam haben diesen Auftrag. Und es ist ganz klar, solange Jesus auf dieser Welt ist, ist er das Licht der Welt. Aber was ist danach? Was ist nach Ostern? Was ist nach Himmelfahrt und Pfingsten? Ja, der Heilige Geist kommt, aber wer ist, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist, Licht dieser Welt? Bibelkenner werden es wissen. Wir sind das Licht der Welt. In Matthäus 5, Vers 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber damit auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Und für mich ein ganz wichtiger Lernprozess. Ziemlich am Anfang meines Glaubenslebens hat mir jemand sehr, sehr deutlich gemacht, nein, Hannes, du musst nicht erst Licht der Welt werden. Das sagt Jesus hier gar nicht, sondern Jesus sagt, ihr seid. Das heißt, jeder von uns, der an Jesus glaubt, der Jesus nachfolgt, ist Licht der Welt. Die Frage ist nur, stellst du dein Licht unter den Scheffel, also unter den Eimer? Ja? Und das sagen wir ja sehr oft, wenn jemand sich nicht traut zu zeigen, was er hat und was er kann. Wie gehen wir mit diesem Licht um, das Jesus in uns angezündet hat, als wir ihm begegnet sind? Natürlich wissen wir, dass unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Das weiß jeder von uns. Und jeder, der das nicht glaubt, dass seine Möglichkeiten begrenzt sind, ist irgendwie schräg. Ja, solche Leute gibt es, weiß ich, kenne ich auch. Aber im Vertrauen auf Gottes Kraft, auf diese Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist, was wir vor einer Woche gefeiert haben, ja, können wir unser Licht leuchten lassen. Weil wir Anteil an diesem göttlichen Licht haben. Und deshalb können wir auch dabei mithelfen, Licht in das Leben anderer Menschen zu bringen. Ostern ist eigentlich der Schlüssel dafür. Dieses offene Grab zeigt uns, ja, es ist alles, eigentlich alles möglich. Ja? Und diese Kraft kommt eben auch bei uns und durch uns zur Wirkung. Wer immer Jesus mit ungeteiltem Herzen nachfolgt, der ist nicht nur mit Gott versöhnt durch den Tod am Kreuz, sondern durch die Auferstehung hat Gott in diesem Menschen auch selber ein Licht angezündet, nämlich dieses Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Deshalb gehört Karfreitag und Ostersonntag untrennbar zusammen. Und es ist schade, wenn wir als evangelische Christen oft viel stärker den Karfreitag betonen, der ist mindestens genauso wichtig wie der Ostersonntag. Ja. Wir dürfen es auch nicht gegeneinander ausspielen, aber beides gehört einfach zusammen. Jemand hat mal geschrieben, das habe ich euch aufgeschrieben, dieses Zitat findet ihr auch auf den Impulsblättern. Wir sind nicht nur missionarisch, wenn wir missionieren. Wir brauchen nicht erst ein Zeugnis für Jesus werden. Wir sind Zeugnis. Die Frage ist nur, ob ein gutes oder ein schlechtes. Ja, wir sind Licht der Welt. Stellen wir es auf den Leuchter, damit es jeder sehen kann? Oder unter den Eimer, wo es nur wir selber sehen und kein anderer kriegt was mit? Ähnlich wie bei den Eltern. Ne? Eltern sind immer ein Vorbild für ihre Kinder. Die Frage ist nur, ob ein gutes oder ein schlechtes. Ne? Genau die gleiche Situation. Es ist eben die Aufgabe, die uns, den Nachfolgern Jesu, zufällt. Ne? Nicht kluge theologische Diskussionen über das Leid und das Übel in der Welt führen. Ja, da kann man tagelang, jahrelang diskutieren, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen. Sondern unsere Aufgabe ist es, dieses Übel zu beseitigen, ja, wo immer es halt möglich ist. Und dazu müssen wir, und das lehrt uns auch dieser Bericht, so wie Jesus eben in drei Richtungen schauen. Und zwar die erste Richtung ist, genau hinschauen zu den Menschen und hinhören. Nicht erst lange nach dem Warum fragen, sondern wie und womit kann ich helfen? Ja, wir können helfen, wir haben eine Wohnung hier. Und da können wir helfen. Und natürlich kann man fragen, ja, wie wird die Wohnung danach ausschauen? Erinnert ihr euch noch an den Käse und die Löcher? So ganz am Anfang, wenn wir zu sehr auf die Löcher schauen, verpassen wir den Käse. Ja, das gleiche Prinzip. Wir können natürlich schon nach den Ursachen fragen, aber wir können erst einmal Menschen helfen. In dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten gibt Jesus oder gibt der Herr seinen Knechten ja diese Arbeitsanweisung, Lukas 19, Vers 13, arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Die Menschen, die ihr Licht unter den Eimer stellen, sind die, die ihr Talent vergraben. Und wenn ihr dieses Gleichnis lest, merkt ihr, dass diese Leute kein gutes Ende haben. Sondern Jesus möchte, dass wir das einbringen. Wie bei den 5 Broten und 2 Fischen, ja, bei der Speisung der 5000. Genauso. Mehr ist nicht nötig. Die zweite Blickrichtung ist dann auf Gott schauen und auf ihn hören. Ja, Jesus sagt ja von sich selbst, Johannes 5, Vers 19, den Vers habe ich euch auch schon mal vorgelesen, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich kann mir bei der Heilung des Blindgeborenen das so richtig bildlich vorstellen. Jesus und seine Jünger gehen da vorbei. Jesus sieht diesen Mann, sieht seine Not, weiß, weil er Gottes Sohn ist, dass der schon lang blind ist. Und die nächste Blickrichtung von Jesus ist die nach oben. Vater im Himmel, was willst du jetzt tun an diesem Menschen oder in der Situation? Und Gott sagt ihm, ich will mich an diesem Menschen verherrlichen. Und die dritte Blickrichtung, die wir jetzt bei Jesus nicht so sehr sehen, aber die bei uns oft als nächstes kommt, ja, wir sehen die Not, wir fragen Gott, was zu tun ist, und dann schauen wir uns selber an und sagen, Pastor, du musst ran, ich kann das nicht. Ich habe das schon so oft erlebt. Ja. Ich habe mal jemanden gefragt, weißt du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will Christ werden, ich will mich bekehren, was du dann mit dem tun sollst? Sagte die Person, mir Kerzen gerade ins Gesicht, den schicke ich zu dir. Genau das ist das Problem. Ne? Jesus verheißt, in Johannes 14, Vers 12 steht auch schon hier, was ganz was anderes. Ja? Er sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Und jetzt streiten sich natürlich die Theologen, was ist das Größere? Ja, und die einen sagen das, die anderen sagen das, die dritten sagen das. Lasst uns nicht streiten drum, was das Größere ist. Lasst es uns einfach tun in der Kraft der Auferstehung. Dann können wir ein Stück Welt verändern. Ja. Auch wenn wir nicht das alles verändern können. Aber Gott kann es. Und deshalb dürfen wir das Licht an die richtige Stelle setzen, das Gott uns in uns angezündet hat. Und uns darauf einlassen. Ja. Auch wenn es uns was kostet. Ich habe vor vielen Jahren eine sehr interessante Geschichte gelesen, die mich sehr, sehr bewegt hat. Es ist eine wahre Geschichte. Und zwar in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat ein englischer Gast in einem Hotel in Norwegen übernachtet. Und wie es damals so war, stand in jedem besseren Hotel unten in der Halle auch ein Klavier, ein Flügel. Und da kommt so ein kleines Mädchen in die Halle, setzt sich ans Klavier und fängt an, Klavier zu spielen. Wie halt so, wie auch ich es machen würde, wenn ich mich ans Klavier setze. Blink, blink, blink. Also ich kann gerade alle meine Entchen, das geht gerade am Klavier. Ne? Mehr klappt aber nicht. Und dieser Gast, der war einfach schockiert. Dem hat es überhaupt nicht gefallen. Ne? Und dann sieht er, wie ein Mann auch die Treppe runterkommt in die Halle, sich neben das Mädchen ans Klavier setzt, und beginnt zu dem, was das Mädchen da spielt oder ja, diese Töne, die sie da produziert, eine Melodie zu spielen. Und auf einmal wurde aus dem Ganzen Musik. Eine wunderschöne Musik. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann der russische Komponist und Musiker Alexander Borodin war und das Mädchen seine Tochter. Und dieses Bild, er nimmt ihre Fehler spielerisch auf und verwandelt diese Fehler, dieses Geplinkere in eine wunderschöne Musik. Und genau das tut Gott auch mit uns. Manchmal können wir auch mit dem besten Willen nur so ein paar Töne produzieren, nur so ein bisschen rumklimpern. Und dann kommt Gott mit seinem Heiligen Geist und macht aus unserer Unvollkommenheit, aus unserer Vorläufigkeit, aus unserer Schwäche etwas Wunderschönes. Und es wird zum Licht für andere Menschen. Wir müssen es nicht allein tun. Gott ist dabei und er macht was draus. Erinnern wir uns doch nochmal an diese Zeichen Jesu. Die einzelnen Bibelstellen habe ich euch am Impulsblatt noch einmal aufgeschrieben, damit ihr nochmal nachschauen könnt. Dieses Impulsblatt könnt ihr auch downloaden von der Homepage mit der heutigen Predigt. Wir haben über die Hochzeit zu Kana nachgedacht, ja, wo Jesus aus Wasser Wein macht. Und wir haben erkannt, dass Jesus mehr als genug gibt, im Überfluss und mit höchster Qualität. Als Jesus den Sohn des Beamten heilt, wo dieser Mann zu Jesus kommt und Jesus erkennt, anschaut, glaubt und vertraut. Und in dem Moment, wo Jesus das Wort spricht, 30 Kilometer weiter wird dieser Junge gesund. Oder auch die Heilung am Teich Bethesda, wo dieser Mensch dort liegt und auf Hilfe wartet, jahrelang, jahrzehntelang. Und wir uns gefragt haben, geht es wirklich nur um Heilung oder will Jesus nicht noch mehr schenken, nämlich auch das Heil, auch unser seelisches, geistliches Heil. Dann die Speisung der 5000, die wir am Karfreitag uns angeschaut haben, wo ganz deutlich wird, Jesus gibt viel mehr als nur Brot, er gibt sein Leben. Und wir dürfen unser Leben, unser Weniges, was wir haben, ihm bringen und ihm anvertrauen. Oder eben heute diese Heilung des Blindgeborenen, wo Jesus Licht ins Leben bringt, auch durch uns als Gemeinde. Und dann letzten Sonntag die Auferweckung des Lazarus, wo wir gemerkt haben, Gott tut nur das, was nur er tun kann. Und er beteiligt uns an seinem Tun und lässt uns das tun, was wir tun können. Und die Frage, die im Grunde genommen über all dem steht, ist, oder auch meine Absicht, euch diese Geschichten oder diese Berichte vor Augen zu stellen, ist es nicht begeisternd, was Jesus tut, wer Jesus ist, wer Gott ist, was Gott tun will? Was begeistert dich am meisten von Jesus? Am Ende des Johannesevangeliums steht in Johannes 20, Vers 31, das, was hier berichtet ist, und darunter fallen auch die Berichte von den Zeichen Jesu, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt oder vertraut, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch das Vertrauen in ihn, in seinem Namen das Leben habt. Das Johannesevangelium, die ganze Bibel wurde aufgeschrieben, damit wir glauben können, damit wir vertrauen können, damit wir Gott kennenlernen, Jesus kennenlernen, den Heiligen Geist kennenlernen, sein Tun, was er an uns tun will und durch uns tun will. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Es stärkt unseren Glauben, es fördert unseren Glauben, ja, es bringt unseren Glauben auch hervor. Und dann, wenn wir glauben, kann Gott durch uns die Welt verändern. Aber wir müssen glauben, wir müssen ihm vertrauen und mit Begeisterung dabei sein. Und ich hoffe, dass wir jetzt am Ende erst einmal dieser letzten Corona-Phase auch wieder ein bisschen Begeisterung entwickeln können. Auch wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr nicht gekommen seid, beschäftigt euch mit dem, was Gott euch zeigt. Und gemeinsam denke ich, dass wir an der Stelle auch wieder weitere Schritte gehen werden. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so viel für uns bereithältst, dass wir in deinem Wort, jetzt besonders eben auch im Johannesevangelium, so viel erkennen können, wer du bist und was du tun willst. Exemplarisch an diesen einzelnen Menschen, von denen wir gelesen haben, die stehen für uns. Auch wir sind solche Menschen, die du anrühren willst, die du ergreifen willst, denen du neues Leben schenken willst, wo du Licht machen willst im Leben. Du willst uns gebrauchen, du willst Glauben und Vertrauen wecken und stärken. Und dafür danke ich dir, Herr, von ganzem Herzen, dass du uns mitnimmst auf dem Weg, diese Welt ein bisschen besser zu machen, und zwar besser in deinem Sinn. Amen.